What is the name of the podcast?
Catch Club.
Catch Club. Hello, this is Speedball Mike Bailey. Shout out to the Catch Club. Is it the Catch Club or the or just Catch Club? Because I don't want to be that old guy who says who calls it the Seinfeld. So yeah, shout out Catch Club.
Thank you very much.
Hola, señoritas y señores, und willkommen zu einer neuesten Ausgabe hier im Catch Club in der Fiesta Mexicana Edition, wenn man so will. Ich bin der gute Drew und ich begrüße den werten Señor Marcel an meiner Seite.
Hola, ¿qué tal, amigo?
Sie fliegen. Und ja, ihr hört es schon, wir sind in feinster Mexiko-Laune, denn wir sprechen heute über mexikanisches Wrestling. Denn am denn vergangene Woche, am 13.3., am Freitag, den 13., da feierte das Consejo Mundial de Lucha Libre ihren 91. Geburtstag in der Arena Mexico.
Ganz ehrlich, einigen Matches hast du auch angemerkt, dass das Freitag der 13. war.
Vielleicht. Und genau. Und deswegen feierte die CML ihre Nueva Uno Aniversario. Wie gesagt, in der wunderschönen Arena Mexico.
Geile Venue, Alter.
Beste Mega, ey. Das ist richtig geil. Und das Geilste ist halt einfach auch noch, die gehört denen.
Das ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein Ziel, da mal zu sein.
Auf jeden Fall. Das ist fette Bucketlist. Das ist so ein Ding. Also es gibt so zwei Venues, wo ich sagen will, wo ich unbedingt mal Wrestling sehen möchte. Das ist die Currican Hall in Japan. Und das ist die Arena Mexico. Das sind so zwei Dinger, die so. Also es gibt natürlich noch andere coole Hallen, wo ich sagen würde, da würde man gerne mal sowas wie Madison Square Garden oder sowas. Das wäre vielleicht die Nummer 3 dann auf der Bucketlist, aber es gibt so diese zwei, wo ich einfach so unbedingt gerne mal hin würde. Und Arena Mexico gehört einfach dazu. Das ist einfach so ein geiles Ding. Wenn man da auch mal Bilder sieht von oben oder also innen von oben und das Ding ist rappelvoll, es gibt fast keinen schöneren Anblick. Das ist so geil einfach.
Ja, Mann. Also auch sowas wie Tokyo Dome würde ich halt auch mitnehmen, ne? Also. Ja, das einzige Problem ist halt das Kapital, ne? Da rede ich jetzt nicht von dem kommunistischen Buch, oder? Ich glaube, das Kapital ist kommunistisch, ist aber egal. Also ich rede jetzt nicht von diesen Büchlein, sondern ich rede halt davon, von dem auf dem Konto.
Ja. Also, wenn ihr.
Hallo?
Wir verlinken unsere PayPal-Accounts gerne.
PayPal.me/catchclub.
Genau, gerne in den Kommentaren oder in der Beschreibung und dann könnt ihr uns gerne so fleißig unterstützen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr nicht möchtet, dann macht's gerne trotzdem.
Da gibt's hier gar nichts zu diskutieren, das wird gemacht so.
So nämlich, sonst reden wir nicht über. Über CMLL. Nein, wir reden trotzdem über CMLL. Wie gesagt, die 91. Anniversary Show, die Liga ist schon so alt, ist die längste die älteste existierende Wrestling-Liga der Welt tatsächlich. Und doch die Wrestling-Liga mit den meisten Titeln.
Meinst du 850.000?
Ja, genau so viele. Und davon stand tatsächlich aber nur einer auf dem Spiel bei dieser Show.
Sind die überhaupt noch alle wirklich ernsthaft aktiv?
Ja. Tatsächlich, ja, die sind auch halt,
ich war gerade so, Alter, die Liste hört ja gar nicht mehr auf. Ich bin hier schon bei 50 runtergescrollt, bis ich gerade festgestellt habe, das sind die Events auf der Seite, die ich gerade gegangen bin.
Die haben viele, die sind also
33.
Man muss halt. Alter. Ja. Es gibt Ligen, die haben weniger Shows im Jahr.
Ja, aber ich sag mal so, wenn ich hier zum Beispiel sehe, der World Historic Middleweight Championship wird von Caristico seit dem 21.08.2028 gehalten.
Ja.
Da gibt es halt hier eine Handvoll Titel, die halt auch schon über 400 Tage sind. Hier ist so, es fing halt ein Titel seit 2017.
Ja, das ist richtig. Das ist da alles nicht so ganz. Also, die werden schon noch. ich kann jetzt euch mal gucken, zum Beispiel der Titel jetzt den Charistico bzw. Mystico hält, den hat er halt das letzte Mal im Juli diesen Jahres verteidigt. Also die werden schon verteidigt, aber der hat halt in diesen 6 Jahren sind es halt 10 Titelverteidigungen gewesen. Ne? Also das ist jetzt auch nicht viel. Man muss halt ganz klar sagen, in Mexiko und auch vor allem bei der CML, da haben die Titel einfach nicht so das krasse Gewicht halt. Du hast halt auch zum Beispiel Titel, hier zum Beispiel hier Arena Coliseo Tag Team Titles, das sind halt quasi die Tag Team Titel von der Arena Coliseo, also die werden halt nur in diesem Venue verteidigt. Und da gibt's halt so Dinger, die halt, manche werden halt ein bisschen mehr, manche halt ein bisschen weniger, aber oft sind auch Titelmatches gar nicht im Main Event oder sowas, sondern sind zum Beispiel die Apu Estas Matches, die halt wichtiger sind.
Ja, okay, in so einem Fall kann man das ja auch verstehen. Das ist dann halt wie Hangman gegen Swerve, die halt dann den Main Event kriegen statt dem World Title.
Ja, sowas
auch halt. Wenn wir über das mit später sprechen müssen, weil ich weiß nicht, was sie sich bei der Konstellation und der Art und Weise, wie sie es auch gemacht haben, gedacht haben, aber da reden wir dann gleich drüber.
Ja.
Aber vielleicht würde es denen halt gut tun, wenn sie da mal ein bisschen Sachen zusammen fusionieren und dann halt den Titel halt einen Wert geben.
Ja.
Weiß, ist das in Mexiko generell so oder ist das nur in der CML so, dass da Titel ja, keinen Wert haben?
Ja, kommt. Also es ist schon so, dass, glaube ich, in Mexiko ist es so, dass die Drawing Power nicht unbedingt immer bei den Champions liegt, aber bei CML ist halt ein extremes Beispiel, aber man muss halt auch irgendwie sagen, zum einen, wie wir eben schon gesagt haben, die Liga gibt es halt seit fast 100 Jahren, also die sind dann halt noch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen oldschooliger halt gedriven einfach. Auch vielleicht zu einer Zeit, wo Titel einfach noch nicht so die krasse Wichtigkeit haben. Hier ist es halt extrem. Also in der AAA zum Beispiel ist es, glaube ich, ein bisschen, die sind auch ein bisschen moderner. Da haben die Titel schon ein bisschen mehr Wert. Ja, sagte ich. Halt, und der World Title wird von Dolph Ziggler gehalten.
Ja, ich meine, Dolph Ziggler ist ja jetzt ja kein schlechter. Ne? Also der macht durchaus einen sehr guten Job, seitdem er bei der WWE raus ist. Aber AAA hat dafür im Großen und Ganzen das schlechtere Roster. Also wir haben halt das eine ja diese Show uns angeguckt und das war ja nur Katastrophe. Also das einzig Gute waren halt die Fly-Ins. Und das war das
ja,
halt
es nur... Ist richtig. Und CML hat so seit diesem Jahr, würde ich so sagen, haben die wieder so einen kleinen so einen positiven Aufschub wieder gekriegt. Sind wieder ein bisschen mehr im Munde. AW hat ja jetzt auch Anfang des Jahres ein bisschen mehr mit denen zusammengearbeitet. Waren ja auch bei Forbidden Door gefeatured und darum halt so ein bisschen halt und haben da so ein bisschen mehr einfach Aufmerksamkeit tatsächlich gekriegt. Die hatten Anfang des Jahres eine sehr gute Fehde mit Rocky Romero, der da auch, der ist tatsächlich Champion da geworden. Der hatte den, ich glaube, den Historic Welterweight-Titel hatte er. Und hatte da eine gute Fehde mit Volador Jr. Die hatten ein paar coole Matches. Es gab vor kurzem auch ein Tour of Three Falls-Match zwischen Zack und Echicero. Das war auch richtig gut. Ich fand das.
Ist ja eh so deren Fetisch, ne? Tour of Three Falls Matches zu machen.
Das ist halt so ein bisschen Klassik Lucha Libre. Das ist halt noch so dieser Oldschooligkeit von denen so ein bisschen geschuldet. Finde ich an und für sich okay. Nur, was mein Problem immer ist, das schließt sich mir immer nicht ganz. Wann? Das ist natürlich ein bisschen auch der Sprachbarriere natürlich geschuldet, aber es war mir immer bei den Matches am Anfang nicht klar, was davon Tour of Three Falls war und warum das eine genau war und das genau nicht halt war. Das war mir immer nicht so ganz klar.
Ja, ich wusste halt, wenn ein Tour of Three Falls Match ist, einfach weil ich halt die Karten nicht mehr auf hatte, um halt die Namen runterzutippen für meine Notizen. So. Weil ansonsten wäre das halt nicht möglich gewesen.
Ja, okay, klar, macht da natürlich Sinn, aber so beim Gucken war mir dann nicht so klar, okay, das ist jetzt anscheinend halt ein Tour of Three Falls Match und das nicht. Das war dann erst klar, naja, nachdem dann der erste Pin passiert ist quasi. Und also ich habe das gelesen. Ich kann übrigens sehr empfehlen den guten Cups-Fan, den Lucha-Blog auf Twitter. Der ist nämlich quasi der Experte, wenn es um Lucha Libre geht und vor allem um die Mainstream-mexikanischen Ligen. Also wenn man irgendwas wissen will, dann geht einfach auf dem seinen Twitter-Account. Da wird eigentlich alles erklärt. Da gibt es auch immer gute Updates und News zu allem, was um Mexiko halt gibt. Und er hat das so erklärt, dass man halt weniger einfach von diesen Tour of Three Falls Matches gemacht hat, weil man hier quasi einen Rahmen hatte, weil die Show enden musste, weil die an einem Freitag ist und da hast du wohl andere Restrictions. Da musst du wohl irgendwie gegen 22 Uhr darf die spätestens laufen. wegen irgendwelchen besonderen Richtlinien oder sowas da halt in Mexiko. Und letztes Jahr war das kein Problem, weil letztes Jahr war die Show an einem Samstag oder Sonntag und da hast du halt andere Restrictions, da darf die halt länger laufen, aber freitags halt nicht. Und deswegen hat man ein paar Matches halt nur One-Fall gemacht, um die halt ein bisschen, und deswegen war die erste Hälfte auch generell ein bisschen kürzer.
Wobei war's ja, und theoretisch hätte man auf dem Main-Event auch einfach streichen können.
Ja, ist richtig. Aber ja, ich würde sagen, wir jumpen doch einfach dann mal in die Show rein.
Yes, sir.
Und das Ganze ging los mit einem Trios-Match, was dann auch One-Fall war. Und zwar die Los Viajeros del Espacio. Futuro, Hombre Bala Jr. und Max da besiegten die Los Desperadores, so, Magia, Blanca, Magnus und Rugido. Wie gesagt, ein One-Fall-Match, der Opener. Ja, Marcel, wie fandest du dieses Match?
Schick tatsächlich, so ein bisschen, wie so ein bisschen so ein Flippy-Floppy-Lucha High-Flying Showcase, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. So, weißt du, wir haben jetzt hier 9 Minuten und wir flippen einfach mal eine Runde rum und haben Spaß. So, und ich hatte dann dementsprechend auch meinen Spaß. So. Und Lucha High-Flying hat ja oftmals das Problem, dass es so ein bisschen stockend wirkt, weil sie halt irgendwelche Setups haben müssen, die halt nicht natürlich aus dem Matchflow herauskommen. Und ich hatte das alles super flüssig funktioniert, es war nicht hakelig oder sowas. Mir hat's gefallen. War ein schöner Einstieg. Ich könnte dir zwar jetzt nicht sagen, aus dem Kopf sagen, wer gewonnen hat, ein Team mit Masken. So, also. Ja, die waren für mich dann einfach ab einem gewissen Zeitpunkt, also. Ab dem Anfang einfach alle eins und war so, okay, cool. Ich kann gearmäßig die Teams auseinanderhalten, aber ich könnte ja nicht sagen, wer ist.
Ja, das ist ja auch okay. Ich fand's auch nicht schlecht. Ich fand's auch ganz cool eigentlich sogar. So ein schöner, flotter Start für die Show. Dann war es vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass das direkt als erstes so ein One-Fall-Ding halt war. Fand ich auch cool. Wie gesagt, schönes flottes Hinsing, nettes, quasi das Äquivalent zu einer US-Show, egal ob Indie oder Mainstream, die dann auch mit irgendeinem Lucha-Match einfach anfangen.
Ja, oder einfach so ein Scramble einfach reinwerfen, so, okay, wer von euch kann fliegen, alles klar, wir schmeißen euch 6 in den Ring.
Ja, genau, sowas. Und das hat ganz gut gepasst, hat mir auch gut gefallen. Die Viajeros del Espacio gewinnen dann das Match. Ja, genau. Und da ging es auch schon weiter mit einem zweiten Trios-Match. Diesmal aber 2 out of 3 falls. Und zwar Neon, den wir auch schon gesehen haben bei RevPro. Der da bis vor kurzem noch der Undisputed British Cruiserweight Champion war.
Yep.
Zusammen mit Star Junior und Templario, dem Tempelritter, jawoll. Und sie trafen auf zum einen Soberano Junior, der sich zusammengetan hat mit den Los Hermanos Chavez, also Angel de Oro und Nibla Roja, die also das Rudo-Team. Das finde ich auch sehr schön. Das
Rudo-Team?
Genau, die Heels.
Ah, okay.
Das Rudos, fast, Rudos sind die Heels und Technicos die Faces.
Okay.
Also so heißt das in Mexiko. Und das finde ich auch ganz cool eigentlich, dass man halt bei den Entrances, wenn da die Grafik einblendet, dann steht da auch halt, ob die Rude oder Technico sind. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also das hilft zum Beispiel dann jemandem wie uns, die halt vielleicht nicht so sehr im Produkt drin sind, nicht alle Leute kennen und dann immer nicht so ganz klar ist, vielleicht wer ist Heel oder Face. Und dann finde ich das eigentlich immer ganz cool, wenn das dann da steht. Und also das ist nicht so wie im...
Achtet, dass das weiß und sieht, dann ist es cool. Ich glaube, wenn ich jetzt bei der WXW wäre und keine Ahnung, Peter Tihari kommt raus und da steht dann hier groß auf der Stage drauf, würde ich mir auch denken, so, wollt ihr mich verarschen? So.
Ja, nee, da das ist richtig, aber im mexikanischen Kontext, im Lucha Libre, finde ich, funktioniert das einfach ganz cool, weil da halt auch offen gesagt wird, das sind halt die Rudos und das sind halt die Technikos. Und das dann auch so quasi halt, es gibt ja auch, also so ein Trademark-Ding ist halt, dass Relevius Incredibles. Und das ist quasi, das heißt halt quasi, dass das ist halt ein Team, wo Rudos und Faces halt gemischt sind. Also quasi, dass dann die Rivalen zum Beispiel, also keine Ahnung, wenn Soberano Jr. mit Star Jr. fehlt, dann wären die in so einem Match in einem Team und würden halt gegen ein Team antreten, was auch aus zwei rivalisierenden Leuten halt besteht. Und das ist pretty common eigentlich im Lucha Libre.
Ja, das hast du im normalen Wrestling auch oftmals. Die treten dann zwar meistens gegen ein reguläres Tag-Team an, halt oftmals ein Jobber oder sowas, aber das hast du ja auch oft. So, dass du dann einfach, schmeißt einfach mal zusammen, damit das Match halt von der Dynamik lebt.
Genau, und das hast du ja dann auch mal so gemischt. Es gibt auch die ganz krassen Relevius Incredibles Match, da ist dann halt komplett gemischte Division. Also da hast du zum Beispiel einen Luchador, einen Mini, einen Exotico und eine Women's Wrestlerin in einem Team, die dann gegen ein Team bestehend aus denselben Leuten antritt.
Ja, moin.
Ja, gibt's auf jeden Fall auch. Ich glaube, das ist mehr aber so ein AAA-Ding, weil ich glaube, das TML macht das nicht mehr so sehr. Aber wie gesagt, ist ja auch egal. Ich fand das Match auch eigentlich ganz cool. Das war auch gut flott. War diesmal hier halt, wie gesagt, Tour of Three Falls Match. Templario finde ich richtig cool.
Der hat irgendwie was.
Der auch so mit seinem Look dann so, heißt er so, Tempelritter, Maske, Körper voll mit Tattoos und flippt dann einfach durch die Gegend. Der hatte zwei sehr schöne Sasuke Specials. Die haben mir sehr gefallen, so für, einfach so vom Look hat. Der hat eine coole Ausstrahlung. Den mag ich sehr, sehr gerne. Neon ist auch okay, aber ist halt irgendwie noch ein bisschen sehr, sehr generisch. Hatten wir ja schon bei unserer RevPro-Aufnahme mal drüber gesprochen, wobei so unter anderen Luchadors geht's dann eigentlich.
Da fällt sich so auf.
Fällt sich so auch. Superano Jr. finde ich auch super. Den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Der gefällt mir aber auch immer besser. Ist wirklich auch ein guter Dude. Und ja, ich fand das Match nicht ganz so cool wie das erste Match. War natürlich dann auch deutlich länger, weil Tour of Three Falls, dann geht es halt ein bisschen länger, ging dann 17 Minuten. Ich glaube, die Rudos haben den ersten Fall geholt, dann die...
Genau, Hermanus und Soberano haben den ersten Treffer gelandet.
Genau, und dann halt logischerweise der Ausgleich, wie das ja dann so oft bei so Matches dann halt ist, ne?
Eigentlich in der Regel. Also ich glaube, keiner geht davon aus, dass so ein Match 2-0 endet.
Also in Mexiko oder CML, dadurch, dass es halt da so Matches öfter gibt, gibt's das da halt schon mal. Aber
da gibt's halt auch nur Sinn.
Ja, aber regulär hast du natürlich recht. Du machst ja auch so ein Match nicht, wenn... Also da kannst du auch ein Singles-Match machen, wenn du halt... Außer es ist halt bietet sich halt eine Fehler an, dass es halt irgendwie sehr dominant ist, sag ich mal, oder sowas halt. Aber das ist dann ja auch eher die Ausnahme als die Regel. Und ich fand es aber soweit auch noch ganz, ganz cool. Wie gesagt, Soberano und Templario sind mir hier ein bisschen herausgestochen. Und sonst hat es aber auch, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr Spaß gemacht noch. Was sagst du denn?
Wir haben wieder vom Standard. Also ja, es hatte so ein paar nice High-Flying-Moves oder auch so ein paar Rope-Jumps, die geil rüberkamen. Aber insgesamt war es halt mehr so die Standardkost an Lucha, die wir gesehen haben. Weniger Kreativität, weniger Einfallsreichtum. Hat halt dementsprechend klar hinter dem Finale abgestimmt. Hinzu, dass dieses Tour of Three Falls Matches, wenn du da halt keinerlei Emotionalität drin hast, halt auch irgendwie für mich nicht passt. Ja. Dadurch war es halt, wie gesagt, nicht so geil wie der Opener.
Ja, verständlich. Es ging dann aber im nächsten Match auch wieder, war dann wieder nur ein One-Fall-Match, denn es war das Finale der Copa Independencia, also der Independent Cup quasi, obwohl das keine zwei Independent Wrestler waren, sondern die bei CML unter Vertrag stehen.
Also, aber die Show hier, die wir gerade aufzeichnen, läuft ja auch unter dem Independent Circuit, also von daher.
Ja, das ist natürlich eher aus Mangel aus Alternativen.
Ja.
Aber ist ja egal. Aber das Turnier steht so ein bisschen auch dafür, dass quasi der Wrestler, der das gewinnt, so ein bisschen höher in den Cards dann in Zukunft steigen wird. Und es trafen aufeinander Mascara Dorada, was nicht der Mascara Dorada ist, Grand Metalik aus der WWE, sondern der neue Mascara Dorada. Also der 2.0, so hieß er auch eine Zeit lang, nur das hat man dann irgendwann gedroppt, weil Mascara Dorada 2.0 hört sich halt auch irgendwie kacke an. Und deswegen ist er jetzt nur noch Mascarada Dorada, aber die zweite Inkarnation, zweite Generation, wie auch immer man es nennen will. Und er traf auf den Wrestler, den wir natürlich auch alle schon von New Japan kennen, Teil der Los Ingobernables de Japón, nämlich Titan. Und ja, Marcel, wie fandest du dieses Match?
Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade nach den ersten beiden Matches, wo es halt mehr um Flippen und Floppen ging, war das hier deutlich mehr Ground-Based. Es ging viel um Striking und um Kicks. Und halt nebenbei wurde sich auch nochmal ordentlich verknotet. Ich hatte da richtig Spaß mit. Das war richtig cool. Es hat Bock gemacht.
Ja. Würde ich zustimmen.
Man hat so ein bisschen gemerkt, okay, hier geht's um was. So, ich habe es im Vorfeld zu dir gesagt, so dass dieses, dadurch, dass alle Masken tragen, nimmst du halt weniger Emotionalität wahr. Ja. Also, dass das so ganz viel Wrestling kommt, halt auch wenn er sich wieder hochkraxelt in der Ecke oder sowas, nachdem er einen harten Move abbekommen hat und dann einfach mit der Gesichtskirmes, die da stattfindet, die bringt halt sehr, sehr viel Atmosphäre rüber und sehr, sehr viel Emotionalität. Und ich hatte es so ein bisschen zumindest gespürt.
Ja, stimmt. Würde ich mitgehen. Ich fand's auch gut. Ich würde sogar sagen, das war das Match of the Night für mich. Und das hat mir echt gut gefallen. Mascarada Dorada ist auch im Moment sehr in aller Munde. Der wird sehr gehypt von vielen Leuten. Zu Recht auch, der ist nicht schlecht. Titan finde ich auch super bei den Best of the Super Juniors und sowas. Bei New Japan fand ich ihn auch immer richtig gut. Ist ja, wie gesagt, auch Mitglied von LIJ. Und ja, war ein schönes, duftiges Match. Hat mir echt gut gefallen, wie du auch sagst, schon so ein bisschen mehr Ground-Based. Ich glaube, das Finish war sogar auch durch Submission, meine ich. Vom Titan.
Er hat den, glaube ich, so richtig schön ordentlich verknotet, dass er auch immer, glaube ich, nicht mal mehr getappt hat, sondern einfach nur mit dem Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, ich bin raus.
Ja, Stoppage halt, genau. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, mein Match of the Night tatsächlich. Und ja, Titan dann, der Sieger der Copa Independencia. Freut mich für ihn. Vielleicht kriegt er jetzt auch einen Push, würde mich auch freuen. Gerne ihn auch nochmal bei New Japan mit dem Rest. Ist ein guter Dude. Und Mascarada Dorada finde ich auch fein. Auch ein guter Dude. Hat wie gesagt, Spaß gemacht. Schönes, flottes Ding. Und dann stand auch das einzige Titelmatch an dem Abend auf dem Spiel, nämlich der CML World Women's Title, der gehalten wird, beziehungsweise wurde, von der AEW-Wrestlerin Willow Nightingale. Die ihren Titel dann, ja.
Im Nachgang macht es jetzt auch Sinn, dass der Titel aus der AEW-Feder rausgenommen wurde, wenn man jetzt sieht, dass sie ihn hier verloren hat. Oder sonst wäre Chris Statlander jetzt ja Champion gewesen.
Ja, korrekt.
Macht im Nachhinein Sinn.
Ja. Auf jeden Fall. Bin auch froh, also den Titel braucht dann halt noch nicht in der, also hat es sowieso in der Fehde nicht gebraucht. Und bei AEW brauchst du den auch nicht, dass er damit rumgelaufen wird. AEW hat zwei Women's Title und das reicht dann auch. Und sie traf dann auf, hat ihren Titel verteidigt gegen Ceuxis. Und was sagst du zu diesem Match, Senior?
Also die beiden haben sich jetzt irgendwie, haben sich gut ordentlich was auf die Mütze gegeben. Also das, da haben sie nicht dran gespart, würde ich behaupten. Aber genauso wie mit der Intensität, so der letzte Gang wollte irgendwie nicht reingehen. So, das hat irgendwie gehakelt und so dieses, okay, jetzt wird sich hier halb totgeschlagen oder jetzt geht's so mal richtig Abfahrt, das gab's nicht. Und dementsprechend liegt das Match halt auch bei einer 5,86 und war halt dann dementsprechend nicht allzu berauschend. Ich habe schon deutlich schlimmere Matches gesehen, auch an dem Tag, als ich diese Show geguckt habe. Aber so richtig klicken und so richtig, ne, wollte es halt leider irgendwie dann doch nicht.
Ja, stimmt zu. Ich liebe Willow, aber Willow ist vielleicht eine Wrestlerin auch von ihrem Stil, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so ins Lucha Libre passt.
Weniger, glaube ich.
Und dann halt gegen sowas wie eine Voll-Luchadore wie Ceuxis antritt. Hat für mich auch nicht so ganz gepasst tatsächlich. War halt in Ordnung. Der Titelwechsel dann zurück zur CML macht halt irgendwie auch Sinn. Finde ich auch fein. Und da hat man halt so einen kleinen Austausch gemacht. Ne? Atlantis Junior hält ja auch den Ring of Honor Television Title. Also dann zwei Titel mit ähnlich wenig Bedeutung. Und von daher ist halt okay. Also sieht halt für die Historie nett aus, wenn dann halt eine AEW-Wrestlerin mal halt so einen Titel hält. Und sieht halt in Willows Vita dann auch nicht schlecht aus, wenn sie dann da steht. Ja, sie war halt CML Women's Champion. Ist in Ordnung dann halt. Ne? Also finde ich interessant, dass Willow halt in den letzten quasi anderthalb Jahren Women's Title bei AEW, CML und bei New Japan hielt. Die war ja letztes Jahr auch Strong Women's Champion.
Jawohl.
Also hat,
kann sich sehen keine... lassen, die Vita.
Ja, ist nicht schlecht. Ne? Also, wer kann das von sich behaupten? Und Willow ist sowieso super. Wir alle lieben Willow Nightingale. Also, wer Willow nicht liebt, der hat auch Wrestling nie geliebt. So ist es einfach.
Ja.
Und von daher ist es jetzt auch, wie gesagt, ist halt dann auch nicht traurig oder sowas. Halt, sie war ja dann auch sowieso nie bei CML oder sowas halt. Und von daher, also außer als sie den Titel gewonnen hat, wobei den hat sie, glaube ich, in Amerika sogar gewonnen. Hat sie. Den hat sie nämlich bei der New Japan Fantastica Mania Show, also New Japan CML Fantastica Mania Show gewonnen in Kalifornien. Naja, ist das dann halt auch so in Ordnung. Also traue ich jetzt nicht hinterher und dann bin ich auch froh, dass dieser Titel dann irgendwie aus dem AEW-Programm raus ist, weil du hast ihn halt einfach nicht gebraucht.
Ja, das war auch einfach am Ende mehr noch draufgestülpt. So nicht nur, dass halt mit dem Titel rumgeht, sondern dann wollten sie dann noch ein Titelmatch draus machen.
Ah. Korrekt. Sie war aber nicht die letzte AEW-Wrestlerin, aber sie war nicht die letzte Person, die bei AEW angestellt war in diesem Match, bei dieser Show. So. Denn im zweiten Match ging es da direkt weiter. Vorher haben wir noch ein kurzes Backstage-Segment gesehen von Orange Cassidy, der was sagen wollte, aber nicht weiter kam, weil er von Chris Jericho attackiert wurde. Hey.
Juhu. Eine aufgewärmte Fehde, weil Jericho nicht damit klarkommt, dass er vielleicht mal zwei Wochen nichts zu tun hat.
Yay, total toll. Was aber auch so weird war, also dann war halt diese Attacke und dann direkt danach war das Orange Cassidy-Match halt und der hat halt irgendwie dann nichts davon mehr irgendwie gesellt oder so richtig. Ja. War dann irgendwie so, ja gut, wofür war dann jetzt diese Attacke halt? Also so, ja, keine Ahnung. Ja, und dann kam halt das Match. Wieder ein Trios-Match, Two out of Three Falls-Match. Das Team New Japan, Strong AEW, Ring of Honor AEW, New Japan.
Dings.
Genau, Dings. Orange Cassidy, Rocky Romero und Satoshi Kojima. Was ein Team, Alter. Sie trafen auf den Ring of Honor Television Champion, Atlantis Junior, Volador Junior und Ultimo Guerrero. Ja, die Amerikaner oder die Nicht-Mexikaner, sagen wir es eher so, haben so ein bisschen das Heel-Team geworkt.
Ja.
Auch Orange Cassidy, der natürlich nicht richtig Heel war, aber so es ein bisschen versucht hat zumindest, war interessant.
Ja, bei dem ja die Zeichen auch ganz klar auf Heel-Turn stehen. Ja. Also eigentlich wartet man ja die ganze Zeit nur noch drauf. Aber ja. Wo ich aber auch gelesen habe, dass jemand meinte, ey, ich finde das eigentlich mal ganz gut, dass du nicht irgendwie so eine, nicht nur so eine Andeutung machst und zwei Wochen später ist es soweit, sondern es zieht sich halt alles ein bisschen.
Ja, wird halt so, langsam aufgebaut und so.
Ja, ist auch ein bisschen realistischer, ne? Weißt du, nur weil ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen schlecht gelaunt bin, heißt es ja nicht, dass ich sofort gegen dich turne. So, sondern das kann sich halt ziehen, bis dann irgendwann der Geduldsfaden reißt, so nach dem Motto.
Genau. No.
Und das finde ich dementsprechend halt auch einfach gut gelöst dann in dem Moment.
Das merkt man ja auch bei Cassidy, weil seine Jeanskleidung wird immer dunkler.
Ja.
Das ist ja mittlerweile so ein dunkleres Blau, fast schon schwarz.
Ja, das geht schon ganz klar Richtung Navy-Blau. So. Das ist ja dann quasi jetzt eine Form von Black.
Und finde ich aber interessant, ist auch mal was komplett Neues. Also ich meine, nach 5 Jahren AEW oder in der Comedy kann man ihn halt auch mal heel-turnen lassen. Warum auch nicht halt?
Ja, und es hat sich auch so ein bisschen auserzählt, ne?
Whatever.
Ja, okay, kämpfen wir halt. Ja. Ja, das hast du mir jetzt 5 Jahre erzählt, jetzt brauche ich mal was Neues.
Ja, und das Match hat dann so ein bisschen halt von der Dynamik quasi gegeben, also quasi TMLL gegen Outsiders.
Ja, und Flip Gordon durfte auch noch rumnerven.
Stimmt, den hat man vorher während der Show auch mal kurz im Segment geredet, wo er dann versucht hat, Spanisch zu sprechen.
Ja, vor dem Copa Independencia-Finale hat er genau eine Promo gehalten. Ich hab's mir nur dafür hier mit Juhu, Flip Gordon darf bubbeln. Ist das nicht toll?
Nein. Yay. Er hat, meine ich, wenn ich es dann irgendwie richtig so ein bisschen mit zusammengeschlossen habe, hat er auch, glaube ich, dann Rocky Romero herausgefordert, was ja dann noch Sinn macht, weil die beiden sich ja dann kurz gekloppt haben während dem Match. Armer Rocky Romero.
Yay.
Und genau, das gab es dann auch kurz zu dem Match und ja, ich fand es halt eigentlich ganz lustig, wie die Mexikaner so auf Orange Cassidy reagiert haben mit seinen Low-Kicks und sowas, halt vor allem Ultimo Guerrero. Von daher hat das irgendwie eine nette Dynamik. Ja, ich sag mal so, aber wenn du jetzt halt bei den Mexikanern nicht so drin bist, dann bin ich halt auch nicht jemand, der jetzt irgendwie mit denen fiebert und sich halt freut, wenn die gegen die Ausländer ran dürfen, weil, naja, ich bin dann halt eher bei den Ausländern, weil ich die halt kenne und cool finde, ne?
Ja, vor allem, wir sind halt alle Orange Cassidy-Fans, so, ne? Jetzt keine Marks oder sowas, ne? Aber, oder Stans, so in der Hinsicht, so Simp-mäßig, sondern wir finden ihn einfach cool. So, und ja, wenn er dann nicht Heel, ganz klar Heel geturnt ist, aus unserer Sicht, ist es dann halt schwierig, dann sich in die anderen rein zu versetzen und sagen, oh, Atlantis Junior!
Das stimmt natürlich. Ich mag so die anderen eigentlich auch. Also Atlantis Junior ist ganz, ganz cool. Der könnte vielleicht auch ein bisschen öfter mal bei Ring of Honor dann auftreten, wenn er schon der Champion ist. Volador Junior ist auch super. Den mag ich sehr, sehr gerne. Und so hat es halt eine nette Dynamik. Ich glaube, auch hier haben die Heels zuerst den Fall geholt.
Habe ich mir tatsächlich nicht notiert. Okay, steht auch nicht bei Cage Match.
Ja, da steht es leider nicht drin. Ich meine aber... ja, ist ja auch egal, aber soweit fand ich es eigentlich fein, war ganz nett und unterhaltsam. Wie siehst du das denn?
Ich fand es insgesamt dann doch recht langweilig. Also, so, vor allem war dann auch schon wieder so, ja, schon wieder Tour oder Free Falls Match, juhu. So, sie haben es ein bisschen gekriegt, dass man so ein bisschen gemerkt hat, dass die beiden Teams sich irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mögen, den man halt als Außenstehender nicht versteht. Aber also so ein bisschen hier Face-Dynamik war drin. Du hast es schon erwähnt, wie auf Orange Cassidy reagiert wurde, war einfach witzig. Aber im Gesamtpaket dann doch für mich fast schon das Schwächste von den Trios-Matches.
Ja. Gut, und dann ging es auch schon in den Co-Main-Event, was wahrscheinlich der Main-Event gewesen wäre, wenn der Main-Event, der es eigentlich war, nicht existiert hätte, was wir uns wahrscheinlich alle eher gewünscht hätten. Ja. Lucha de Apuestas Mask Match in einem Four-Way mit einer besonderen Stipulation. Das Ganze startet quasi als Four-Way. Und wenn ein Pinfall halt passiert, dann wird derjenige, der gepinnt wird, der verlässt das Match dann. Also ausgetappt wird, was auch immer, der halt den Fall kassiert, der verlässt das Match halt, also wird quasi eliminiert. Und die letzten beiden
Teile. Das keinen Sinn ergeben hat. Es tut mir leid, aber.
In Mexiko ist das üblich so, das ist, es macht tatsächlich in dem Punkt Sinn, weil es so halt erklärt wurde, dass halt, also klar kannst du natürlich sagen, wenn du keinen Bock hast, deine Maske zu verlieren, lässt du dich einfach direkt finishen und bist halt raus. Aber das ist ja nicht das, was die Leute wollen, die Luchadore wollen, also es ist schon eine Ehre halt. Also erstens ist es halt ein großes Accomplishment, wenn du halt die Maske von jemand anderem gewinnst. Das sind quasi die Titelgewinne in Mexiko oder bei der CML. Und deswegen ist es halt auch was Großes, alleine in einem Mask-Match in einem Apuestas-Match zu stehen. Und das ist das, worauf die Leute eigentlich hinausarbeiten. Und deswegen ist das so eine Art Belohnung, wenn du halt bis zum Ende durchhältst und in diesem Apuestas-Match antreten darfst. Klar, wenn du jetzt der Ultra-Heel bist oder sowas, dann ist dir halt scheißegal. Lässt du dich halt pinnen oder sowas, bist halt raus und sagst so, ja, macht mal. Aber so im K-Fape ist es halt, oder generell ist es so in diesem Kosmos ist es halt so, es ist halt schon was Großes, wenn du in so einem Match antrittst und du willst halt eigentlich die Maske von einem deiner Gegner gewinnen, weil das halt ein großes Prestige hat.
Also, und, kann man irgendwo verstehen, aber irgendwo ist es dann halt, also für den ganz normalen Wrestling-Fan ist es halt irgendwo unlogisch.
Ist
also selbst als absolutes Babyface ist es so, warum sollst du denn jetzt ernsthaft antreten? Why?
Ja, ist weird. Und ja, wie gesagt, die letzten beiden machen dann halt das Mask-Match unter sich aus. Es war dann, der erste, der eliminiert wurde, erstmal die Teilnehmer waren Hechicero, Esfinche, Euphoria und Valiente. Esfinche wurde als erste eliminiert von Euphoria, dem Luchador, nicht der deutschen Wrestling-Liga. Und dann wurde Valiente eliminiert von Hechicero und dann gab es das 1 gegen 1 zwischen Euphoria und Hechicero. Ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen Angst, so, oh, hoffentlich erwischt jetzt Hechicero nicht, weil er Dude ist awesome.
Aber gut, wenn er eine Maske verliert, ist dann nicht das Karriereende.
Ja, das ist richtig. Ich hätte ihm auch den Payday durchaus gegönnt davon, natürlich, den es dann gegeben hätte, aber...
Ist das wirklich so, dass die Leute da einfach so richtig nochmal so richtig einen Cash-Grab haben, wenn sie ja, die Maske aufnehmen?
Ja, ja, also je wertvoller die Maske ist, desto mehr Kohle. Das lässt man sich nochmal richtig gut bezahlen, tatsächlich, wenn man die Maske verliert.
Ja, macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Du bist ja, hast das ganze Leben darauf geachtet, dass du nicht erkannt wirst und auf einmal kennt dich halt die gesamte Wrestling-Welt.
Genau, weiß man, wer du... Es ist ja auch wirklich, also, das ist immer auch sowas Geiles. Es gab ja dann am Ende noch so eine kleine... ich sag mal, Zeremonie, wo dann halt das Unmasking passiert ist. Und da wird halt immer, bei so Unmaskings wird halt immer das erste Mal tatsächlich vorgelesen und verkündet quasi der echte Name und sowas, die Erfahrung und sowas halt des Wrestlers. Das ist halt vorher komplett unbekannt. Also außer, dass jetzt, sag ich mal, ein Second-Generation-Wrestler und man weiß halt quasi die Daten vom Vater oder sowas, dann lässt sich ja erschließen vielleicht, was dein Nachname ist oder sowas halt, ne, aber... Sonst ist das immer sowas, also das ist wirklich noch krass, dass da halt wirklich so Identitäten halt krass protected werden, dass das halt, man das wirklich teilweise nicht weiß, oder zumindest du als Außenstehender, als Fan halt nicht weißt, wer diese Menschen sind, was ja auch in Ordnung ist, weil das ist ja auch irgendwie der Sinn davon, dass du dich unter eine Maske packst, ne?
Ja, zumindest einen großen Anteil daran.
Ja, und deswegen, ja, hatte ich halt so ein bisschen aber Schiss, so, oh, hoffentlich erwischt sich Hechicero. Haben wir gedacht, okay, es macht irgendwie keinen Sinn, wenn es jetzt er wäre, weil er ist gerade auch jemand, ja, gerade von den Luchadoren und auch von den CMLL-Leuten, die jetzt irgendwie übersee noch waren, die am meisten irgendwie so Aufmerksamkeit gekriegt haben, ne? Der hatte halt ein Match gegen Danielson, gegen Zack.
Ich wollte sagen, seitdem der bei AEW war, geht der richtig durch die Decke.
Genau, zu Recht natürlich auch und von da habe ich mir gesagt, ja, es macht dann ja irgendwie keinen Sinn, wenn so jemand die Maske verliert, aber. Das muss ja eine CML nicht unbedingt aufhalten, oder das kann denen ja egal sein, sag ich mal halt. Und so war es am Ende aber nicht Hechicero, sondern es war Euphoria, der seine Maske verloren hat. Und ja, wie fandest du denn dieses Match?
Das war geil. Also, abgesehen halt von dieser Stipulation und von der Art und Weise der Eliminierungen, fand ich das Match einfach geil. So klar, da war jetzt wenig Highflying mit dabei, sondern es war halt wirklich der Fokus von vier Leuten darauf, sich möglichst krass einzuspinnen und zur Aufgabe zu bringen. Und das ist, also ich kann das gar nicht wiedergeben, aber das war einfach nur hervorragend. Also das Match hat bei Cage Match eine 9,26 Bewertung. Und ja, bei einer 8,5 bis 9 bin ich halt auch, und das der Abzug ist halt hauptsächlich deswegen, weil ich dieses Eliminierungssystem halt absurd fand. Aber ansonsten richtig, richtig stark.
Ich fand's auch gut. Jetzt vielleicht nicht ganz so krass wie du, aber ich fand's auch nicht schlecht. Ich finde so richtig, Part hat's dann aber erst aufgenommen, als es dann das 1 gegen 1 war.
Ja, das sowieso dann. Ne? Weil dann war ja Do or Die. Ne?
Genau, da war Do or Die, dann war es auch so ein bisschen so ein bisschen spannend, weil ich dann auch so ein bisschen mitgeführt habe, so, oh, hoffentlich verliert halt Hechicero nicht. War ich halt so ein bisschen drin. Weiß nicht, ob ich jetzt bei diesen 9,26 mitgehen würde. Aber ich fand es soweit auch eigentlich ganz gut. Hat Spaß gemacht. Und also ich finde schon, du merkst halt, bei diesen Mask-Matches hast du schon so eine gewisse, auch wenn man nicht so in den Charakteren drin ist, man hat schon so eine gewisse, also man merkt schon, dass es um was geht. Sagen es mal so. Und von daher hat mir das auch ganz gut gefallen. Das war ansehnlich. Und ja, dann, ich finde auch immer diese, ich nenne es einfach mal Zeremonien for lack of better word, die es halt danach gibt mit dem Unmasking und sowas, das ist auch immer so ein bisschen, ist natürlich krass auf Drama jetzt gepumpt, sag ich mal. Aber man kann es auch irgendwie verstehen, da ist halt gerade jemand, der seine Maske verliert, die halt seine komplette Wrestling-Identität, weil seine richtige Identität wird halt hier offenbart, wird hier halt freigelegt. Von daher kann man es ja irgendwie schon verstehen. Und ich finde immer, das ist irgendwie, ich bin da irgendwie auch drin, finde immer, das ist immer eine krass emotionale Sache dann irgendwie. Und mag das dann irgendwie auch immer, wenn es dann so, also es ist natürlich irgendwie ein trauriger Anlass, aber ich finde das immer irgendwie ganz cool, so mit anzusehen, so mitzuerleben.
Also was mir ein bisschen gefehlt hat, war so, ja, hey, herzlichen Glückwunsch mäßig so unterwegs, wo ich mir denke, hä, irgendwie, also du hast gerade deine Identität verloren? Warum bist du so wholesome gerade? Das hat mich so komisch. Ich saß da wirklich vor mir so, hä? Irgendwie passt ja, das nicht. Also ich wäre halt so mega pissed, wenn in dem Moment eigentlich, oder würde ich mir zumindest denken, dass der Wrestler dann halt eher pissig ist und da so eigentlich so vielleicht so sich so ein bisschen versucht, sich rauszusneaken oder sowas.
Ja, das stimmt. Es ist auch irgendwie wirken für mich diese Leute immer so, als ob sie dann die Gewinner wären. So, weißt du, die haben ihre Maske verloren und dann irgendwie so, ja, geil, irgendwie alle sind so, ja, er ist jetzt irgendwie so der Real Winner oder sowas halt, weil Hechicero läuft jetzt einfach nur mit einer neuen Maske im Gepäck rum oder hat jetzt einfach diese Maske halt gewonnen. Klar, er ist jetzt halt in den Geschichtsbüchern der halt Euphoria die Maske abgenommen hat, was halt auch irgendwas an Prestige ist, aber. Ja, also oft ist es ja auch so, wenn solche Leute halt...
Der Catch den man schon seit 1990, ne? Darf ja. Man auch nicht vergessen.
Ja, oft ist es ja dann so, dass solche Leute manchmal auch sogar noch einen Push daraus ziehen, dass sie halt ihre Maske verlieren. Zum Beispiel Luis Manta von Dragon Gate, von Diamante. Das ist für mich einfach am krassesten und emotionalsten Unmasking gewesen, die ich gesehen habe. Der hat bei Dragon Gate seine Maske verloren, also der war Diamante, hat die Maske verloren, wurde Luis Mante und ist einfach danach zum Main Eventer geworden, hat dann auch noch den Dream Gate Teil gewonnen. Das war richtig geil. Also manchmal ziehen die halt auch noch krass einfach da raus. Und das finde ich halt cool. Das ist so halt, es ist halt irgendwie nicht so das Ende, sondern es ist irgendwie wie so ein neuer Anfang irgendwie. Ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben, aber...
Es kann dir halt einen krassen Push geben.
Ja.
Also, so, ja, dann ist halt wie ein Heel-Turn. So, ja, bei Orange Cassidy ist jetzt gerade so ein bisschen an so einem toten Punkt seine Karriere, in Anführungsstrichen bei AEW. Aber wenn er dann Heel-Turn, dann zieht ihn das nochmal, dann pusht ihn das nochmal richtig hart.
Ja, sowas halt quasi. Und dann.
Das wie bei halt... Trent Barretta. Ach nee, Moment mal, wo ist der eigentlich?
Ist der nicht auch verletzt, oder?
Keine Ahnung, aber es fiel mir nur gerade ein, dass er. So, dann kann es Family getötet ist und plötzlich einfach gar nicht einfach weg ist.
Stimmt, ist einfach weg. Ja, hast du recht. Ist einfach verschwunden. Naja, schade für ihn. Aber ja, mal schauen, was da so passiert. Fakt ist, Hechicero darf seine Maske behalten. Euphoria nicht. Ja, dann müssen wir jetzt, glaube ich, über den
Ist er wohl nicht mehr ganz so euphorisch. So, aber ich habe mir die ganze Zeit verkniffen, ich musste ihn jetzt einfach noch bringen.
Ja, das ist okay. Ich habe ein bisschen gelacht.
Weil auch nicht so euphorisch.
Yeah, wir müssen drüber reden, glaube ich. Ne? Main Event. Chris Jericho. Mystico. Alter.
Es ging ja nur rum, dass damit die Leute die Halle verlassen haben. Später hat sich dann herausgestellt, von mir so, ey, die haben nicht die Halle verlassen, weil das Match so scheiße war, wäre aber auch verdient gewesen, sondern weil die Metro kurz davor war, dicht zu machen und die musste halt ihre Bahn nach Hause kriegen.
Achso, war das legit der Grund, ja?
Also so ging es jetzt zumindest zum Schluss rum, ne? Also ja, dass
das
die Leute...
Das ist bestimmt das, was Chris Jericho allen erzählt hat.
Also ich denke ja. Mal, viele haben auch gesagt, ja, ich hau einfach, das ist aber so scheiße. Wobei normalerweise, wenn du weißt, es ist der Main-Event, dann bleibst du ja eigentlich dann auch die letzten, den letzten Rest noch, außer du musst halt wirklich
pünktlich schnell los. Ja, das kann natürlich sein.
Verpasst haben sie auf jeden Fall nichts.
Ja, was war das, Alter, ne? Also, ja, Jericho kommt in seiner alten Lionheart-Gear raus, ja, Corazon de Leon, ja, schön für dich. Kam dann sogar mit Judas raus und nicht mit seiner Learning-Tree-Mucke, ja, auch schön für dich. Mystico tut mir irgendwie leid. Sowas anderes zu sagen, als das war scheiße, fällt mir nicht ein. Also, keine Ahnung.
Also gibt's ja auch nichts anderes. Ja, so, weil also Mystico ist ja eigentlich cool. So, ne? Der ist ja eigentlich ja. Gar nicht mal scheiße. Aber wenn du dann halt so einen Chris Jericho vor dir hast, der halt so gar nichts mehr auf die Kette kriegt.
Nee.
Und dann ist es auch noch 22 Minuten lang. Also ich habe wirklich irgendwann meinen Kopf halt einfach ausgemacht.
Ja. So, ja, war ja dann nicht. Auch Two out of three, three Falls, weil leider. Mystico hat dann am Ende gewonnen. Ja, gut für ihn. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass, oder eigentlich habe ich es nicht gehofft, aber weil es halt so ein bisschen noch Rumors gab, dass es vielleicht nochmal ein Rückmatch von denen gibt, dann halt Mask vs. Hair. habe ich halt gedacht, okay, vielleicht gewinnt dann jetzt Jericho und dann bauen sie halt das Apu Estas-Match auf, weil die lassen ja ein bisschen Sekunde ihre Maske, seine Maske verlieren.
Na gut, so kannst du es ja viel besser aufbauen, ne? Wenn der böse Chris Jericho dann sagt von mir so, nee, lass dich nicht auf mir sitzen und wir machen das jetzt nochmal oder so ähnlich.
Könnte man machen. Das würde aber auch bedeuten, dass Jericho zweimal gegen Mystico verliert, zweimal das CML verliert, das weiß ich auch nicht unbedingt. Ob man es macht halt, also von mir aus, auch vor allem von der Qualität des Matches, kann das auch gerne der einzige Auftritt von Jericho in dieser Liga bleiben. Und,
du, wenn es nach mir geht, dann macht Jericho morgen den Retirement Speech und sagt, ey, komm Leute, geht nicht mehr.
Wäre ich jetzt auch nicht so traurig drüber, wenn ich ehrlich bin. Ja, also es war halt von der Ansetzung, von Namen her war es ja schon ein Money-Match halt, ne? Chris Jericho, die große Wrestling-Legende oder sowas halt, gegen Mystico, der halt wirklich, wirklich ein richtig krasser, vom Nell-Value einfach wirklich ein sehr, sehr großer Name und Star halt einfach in Mexiko war und ist. Das heißt, es ist halt schon irgendwie ein Money-Match. Ja, von der Qualität war es halt das dann leider nicht.
Weniger.
Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt mehr irgendwie drüber reden soll. Es war halt richtig kacke. Also, wenn ihr die Show guckt, dann guckt euch den Kram nicht an, weil das war halt einfach nicht gut.
Ja, und also das Match hat eine 3,27er Bewertung auf Catchmatch und die ist halt zutreffend. Das ist kein Hate-Down-Voting, sondern das ist halt einfach, weil es einfach scheiße war.
Ja, halt einfach scheiße und es lag in den meisten Fällen nicht an Mystico, dass es halt so kacke war. Ja, es tut mir halt leid, wir haben da ja auch schon oft drüber geredet, aber Jericho ist halt auch einfach nicht mehr gut. Jericho ist halt einfach nur noch nervig in allem, was er tut. Und ja, geht jetzt halt dann auch noch in anderen nordamerikanischen Ländern den Leuten auf den Sack. Und deswegen, ja, ich brauche da auf jeden Fall keinen Rückmatch oder sonst irgendwas halt. Keine Ahnung, wahrscheinlich wird bei der nächsten größeren Show von CML kommt wahrscheinlich Jericho mit einer Mystico-Maske und attackiert den richtigen Mystico oder sowas halt. Weil wir das ja auch noch nie gesehen haben. Und ja, ich weiß nicht, also ist dann leider ein krasser Downer gewesen für die Show.
Ja, mit so einem schönen netten Match rein und gehst halt mit einem großen Haufen Scheiße raus.
Ja. Also wenn halt das Mask, dieses Mask-4-Way-Match, wenn das einfach der Main-Event gewesen wäre, wenn das auf so einer Note geendet hätte, wäre das einfach super gewesen.
Ja, Mann.
Und ja, so, ja, ist halt blöd, war halt dann irgendwie auch kacke. Keine Ahnung, ich weiß nicht, mehr will ich über dieses Match auch gar nicht sagen und kann ich auch gar nicht sagen und würde ich an dieser Stelle auch nicht tun wollen, es sei denn, du möchtest da jetzt noch irgendwas hinzufügen.
Nee, ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um Deckel drauf zu machen. Wie hoffentlich auf Jerichos Karriere.
Wäre gut. Naja, mal schauen. Wird wohl noch eine Weile dauern, leider, aber naja.
Er hält sich ja weiterhin für den Größten. Also.
Er hält sich weiterhin für den Größten, das ist richtig. Aber ja, dann würde ich sagen, das war unsere Review zur Noventa y Uno Anniversario der CMLL. Ich hoffe, euch hat diese Aufnahme Spaß gemacht und dass wir euch mal hier so einen kleinen Blick ins Lucha Libre gegeben haben, in die CMLL gegeben haben. Ist ja auch nicht so häufig, dass wir drüber reden, also eigentlich fast gar nicht. Das letzte Mal haben Dina und ich bei der Anniversary letztes Jahr drüber gesprochen, also bei der 90-Jährigen dann. Vielleicht machen wir es zur 92 auch nochmal. Vielleicht machen wir es, bis die 100 voll ist. Dauert ja nicht mehr so lange. Und ansonsten hört ihr uns auch mit jeder Menge anderen Kram hier im Catch Club. Und ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal hier bei uns. Ciao, ciao.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.
Indeed statt Ausreden. In meiner Gaststätte macht jetzt der Koch die Buchhaltung. Mmh, Zahlensalat. Find lieber die richtigen Mitarbeitenden und sicher dir 75 € Startguthaben auf indeed.com/guthaben. Es gelten die AGB.